Unsere kleine Mini-Pause ist vorbei. Hier ist es wieder soweit. Base on Balls, der Baseball-Podcast eures Vertrauens mit Nico Backspin, aber viel wichtiger, Julian Pollersbeck. Und du bist der Grund, warum wir Pause gemacht haben, Junge. Wie war der Urlaub? Hast du Zeit genutzt, um Baseball zu gucken, oder hast du mal gar nichts mit Baseball gemacht?
Ah ja, ich habe schon ein bisschen verfolgt. Aber ich habe mal ein bisschen versucht abzuschalten. Und ja, das ist mir gut gelungen. In der
sehr gut.
Portugiesischen Sonne.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, viele verschiedene Sportarten ausprobiert, aber trotzdem beim Baseball up to date gewesen. Wir sind ja hier natürlich in unserem Format auf zwei Ebenen für euch unterwegs. Letzte Ausgabe, kurz vor der kleinen Pause, hatten wir über so Culture und Baseball in Japan gesprochen. Ist ein Thema, das uns auch noch ein bisschen weiter verfolgen wird, denn ich habe auch ganz ehrlich zum Beispiel noch nie Kontakt zu der Liga da gehabt und irgendwie habe ich auch Bock, mal darüber nachzudenken, dass wir mal sportlich reingehen, denn The Count, die quasi die erste Hälfte im Monat des Podcasts, sorgt dafür, dass wir ein klein bisschen Überblick haben. Wir werden auch heute wieder darüber sprechen, wir werden ja über die MLB sprechen, wir werden über die DBL sprechen, die ja so langsam auch in so eine Wechselphase kommt, kommen wir auch noch zu, und ein bisschen international. Und natürlich ist es auch, wenn du im Urlaub warst, deine fucking Aufgabe, dafür zu sorgen, uns ein kleines bisschen auf dieser Oberfläche, denn das sind wir ja, zu updaten, was in dieser MLB so los ist. Und ich habe von so einem großen Namen gelesen, der verletzt ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war einer der wenigen, die ich sogar auch kannte. Also wirklich, wo ich wirklich eine Verbindung zu hatte. Ist jetzt so obvious, weil es ein Superstar ist. Gib uns mal ein kleines Update. Was ist so die erste Nachricht aus der MLB, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, ich glaube, die größte Nachricht, leider ein bisschen negativ, natürlich auch für den Sport, ist, dass Aaron Judge einige Wochen pausieren muss aufgrund einer Stressfraktur an der Rippe. Und das tut dem Sport nicht gut und natürlich auch den Yankees tut das weh. Aber ne, die Braves haben jetzt das gleiche Problem mit Ronald Acuña Jr., der, ich gehe mal davon aus, glaube ich, einen Muskelfaserriss im Hamstring hat, genauso wie Munetaka Murakami, der auch, bei dem es auch in Hamstring reingefeuert hat. Das ist natürlich schade für allgemein für den Sport, weil das natürlich einfach Spieler sind, die Spaß machen zu gucken, die mehr oder weniger die wichtigsten Spieler in der Mannschaft sind, auf der Hitting-Seite auf jeden Fall. Und bei Judge ist es natürlich, kommt natürlich mehr mit, ne? Er ist der Captain der Yankees, er ist auch so mit Otani zusammen das Aushängeschild der Liga. Und das schlägt natürlich erstmal Wellen. Am Ende des Tages musst du als Team gucken, wie du das auffängst. Ich sehe jetzt bei den Yankees, ja, die müssen das halt, ne? Die haben andere Jungs. Also die haben Ben Rice, die haben Cody Bellinger, Trent Grisham. Jazz Chisholm würde ich da jetzt nicht ganz so mitnehmen, weil er einfach für mich ein bisschen zu unkonstant und wild manchmal ist. Aber Ben Rice spielt eine herausragende Saison, hat schon 19 Home Runs. Die Stats sind super. Wenn du, der hat fast ein 300er Average, und das ist für mich zum Beispiel ein Spieler, den ich auch extrem feiere, weil der halt aus dem eigenen Nachwuchs ist. Und ich glaube, die Yankee-Fans finden ihn auch sehr, sehr cool. Gerade da jetzt Anthony Volpe, der ja eigentlich so ein bisschen als Kronprinz von Aaron Judge gehandelt wurde, der struggelt seit einiger Zeit sehr. Und von daher, glaube ich, wird das schon gut aufgefangen, auch vom Pitching der Yankees.
Ich glaube, ich muss da mal ganz kurz reingehen, weil wir nämlich schon sehr nerdig tief drin sind, gerade auch was die Spielernamen angeht. Es ist total spannend, weil du damit ja auch gleich sagst, guck mal, ich komme, und das frame wir jetzt bewusst ein bisschen so, ne, von außen, und ich will mit der Baseball-Liga ein bisschen in Kontakt kommen, und dann sehe ich, Aaron Judge ist verletzt. Nur 4 bis 6 Wochen, trotzdem fehlt er mir. Für die Liga ja schon erstmal so ein bisschen Problem, dass du keine Highlight-Videos mehr mit dem machen kannst, einem dieser Gesichter, die halt eigentlich dann im Zweifel auch jedes Kind auf der Welt irgendwann kennenlernen kann, wenn es mit Baseball in Kontakt kommt. Haben wir gesagt, erstmal so ein bisschen schwierig. Das Zweite, was viel entscheidender, und das wäre die Frage, die ich auch in den Ansatz gestellt hätte, wie schwerwiegend ist denn dieser Verlust? Weil natürlich ist es schon ein Hitter und der wird auch schon Sachen treffen und der ist nicht umsonst gilt zu den Größeren. Aber du hast ja gerade mit deinen Namen, die dann Zweifel vielleicht auch dem jungen oder anfänglichen Baseballfan gar nicht so geläufig sind, scheinen die Yankees ja trotzdem genug Material zu haben, um das aufzufangen.
Auf jeden Fall. Du musst es dann halt ein bisschen kollektiver lösen, weil du natürlich schon deine Line-Up um so einen Hitter wie Aaron Judge aufbaust. Das heißt, der schlägt meistens an der 3. Das wechselt auch gerne mal so ein bisschen zwischen 1 und 4, würde ich jetzt mal einfach pauschal sagen. Und da ist es, das ist jetzt wieder ein bisschen nerdig, das ist halt viel Taktik auch, wann, wo du ihn einsetzt und wen du um ihn herum auch einsetzt. Weil du natürlich als Pitcher am liebsten Aaron Judge an der Plate hast, ohne dass er Läufer an Base hat. Als Gegner, als Mannschaft möchtest du natürlich, dass er welche an Base hat, damit du ihn nicht um ihn herum pitchen musst. So, jetzt fällt der weg. Das denkt man natürlich erstmal, okay, gefährlicher Hitter ist weg. Könnte natürlich auch dann ein Vorteil sein, weil sie dann vielleicht ein bisschen aggressiver gepitcht werden und dann natürlich einfach mehr Pitches haben, wo sie schwingen können. Und da brauchst du halt einfach, finde ich, dann eine gute Plate-Discipline auf der Hitterseite der Yankees, damit du das gut auffängst. Und ich glaube, das haben sie auch. Also da haben sie mit, wie ich schon gesagt habe, mit Ben Rice jemanden, der sehr konstant ist, auch Paul Goldschmidt, der ehemalige MVP, der so ein bisschen jetzt, ja, der ist schon älter, das ist der Counterpart von Ben Rice. Die wechseln sich an der First Base so ein bisschen ab, nicht mehr so häufig wie in der vergangenen Saison, wo Ben Rice eigentlich oft nur gespielt hat, wenn es gegen Righty-Pitcher ging, weil er halt ein Lefty ist und Goldschmidt ist ein Right-Handed-Hitter, der hat dann gegen die Lefties gespielt und jetzt kannst du halt auch mit beiden spielen, kannst einen von beiden auf Designated-Hitter-Position setzen und musst es einfach kollektiv auffangen, gute Defense spielen, weiterhin das Pitching so stabil halten, wie es ist, denn das ist sehr gut, also wenn man einfach nur, ich nehme jetzt einfach mal eine Statistik, weil es die herkömmlichste und wahrscheinlich bekannteste im Pitching ist, der ERA, der Earned Run Average. Da sind sie Zweiter in der ganzen Liga. Das heißt, ne, das ist ein bisschen wie im Football oder so, wo du sagst, Offense wins games, Defense wins championships. Das ist immer, ist für mich auch immer so ein Marker, wo ich gucke, okay, wie ist denn das Pitching? Wie ist quasi die Defense? Weil je weniger Runs du zulässt, desto weniger musst du scoren, um ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du da halt auf 2 bist, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn du deine Division halt anführst. Und ich habe mir im Allgemeinen das Pitching angeguckt und das spiegelt dann schon auch oft die Form der Saison wieder oder die tabellarische wie sagt man denn, tabellarische Stellung, die Teams innehaben. Also in den Top 10 beim Pitching hast du Atlanta, hast du Yankees, Dodgers, Milwaukee, Seattle. Die führen alle ihre Division an. Dann hast du noch ein paar andere, die nicht ihre Division anführen. Zum Beispiel die Mets, die sind Letzte in ihrer Division, sind aber Achter im Pitching. Da hapert es halt brutal im Hitting. So, weißt du? Und aber trotzdem ist das ein ganz guter Indikator. Und gerade wenn dir dann ein Hitter wegfällt, musst du halt einfach gucken. Und da haben sie halt Material, ne? Gerrit Cole, eigentlich das Ace, sag ich mal, das Face of the Pitching Franchise in New York, der wieder zurückkommt nach einer großen Ellbogenverletzung. Und noch ein paar andere Youngster, die sehr gut sind.
Sieht gut aus auf jeden Fall.
Von daher,
ich,
Yankees muss man sich jetzt keine Sorgen machen.
Und ich mag ganz ehrlich, dass wir hier versuchen, so einen Einstieg dafür zu finden, dass Leute so ein bisschen mit Baseball in Kontakt kommen und deine 10 Minuten Ausführungen einfach auch mal ganz kurz bewiesen haben, wie tief du in der Materie drin steckst und ich zwischendurch bei den Namen wirklich nicht mehr ganz genau folgen konnte. Ich spiele mittlerweile, sage ich immer, wie The Show, und das ist ein kleiner Tipp an euch bei da draußen, wenn ihr Bock habt, reinzugehen. Es hilft einfach wahnsinnig.
Es hilft ungemein.
Es ist unglaublich, was dieses Spiel mit dir macht.
Du lernst Legenden kennen, du lernst die Jungen kennen, weil die pushen halt dann auch die Spieler während der Saison, die halt gerade gut performen. Das heißt, du kriegst wirklich einen guten Überblick über die gesamte Liga, plus lernst du die Regeln besser durchs Spielen. Also mich hat das so krass dazu gebracht, weil es halt auch einfach Bock macht.
Ich habe so diesen Franchise-Modus angestellt und so, ne? Und da habe ich im Einspiel habe ich was ganz Krasses geschafft. Dann stelle ich das auch so, ich wollte einfach nur ein bisschen reinkommen und ich fand die Spiele zu lang, deswegen habe ich das so eingestellt. Kannst ja auch, dass ich erst nach einer bestimmten Situation eingreife und so und dann übernehme ich das Spiel. Stand irgendwo, ich spiele ja die Toronto Blue Jays, stand irgendwo, ich glaube gegen Texas oder so, stand es 1-6. Habe ich noch 11-6 gewonnen im letzten Viertel. Ich habe es aber auch zu einfach eingestellt. Musste danach das Level erhöhen, habe ich auch gemerkt. So ungefähr muss es aber auch bei den San Francisco Giants gewesen sein, die ja auch was gemacht haben, was, glaube ich, fast historisch war, oder?
Was heißt historisch? Ja, ja, also es kommt nicht so oft vor, muss man ganz klar sagen. Also wenn du 9-1, ich glaube im 8. Inning zurückliegst und dann noch 11-10 gewinnst, dann ist das schon natürlich eine geile Sache.
Schon stark.
Und ja, ist natürlich geil für jeden Fan, dabei gewesen zu sein und auch für die Spieler. Und ich finde, das zeigt halt einfach auch, dass im Baseball geht's ja nicht auf Zeit in dem Sinne, sondern es ist halt einfach, okay, du bis zum letzten Pitch, bis das 27. Out erfolgt ist, so lang muss geworfen werden. Und ja, wenn du es hinkriegst, kriegst du es hin, und wenn nicht, dann kriegst du einen auf den Deckel.
Ja, ich finde es halt total krass, weil das auch das ist, es gibt ja, ist lustig, ich fange mal so an. Ich habe vor kurzem, also in verschiedenen Sportarten diese Situation, dass Menschen, die erklären, auch in Dokumentation, das kann nur Fußball oder das kann nur American Football oder das kann nur Basketball. Und wenn jetzt nicht gerade die New York Knicks mit ihrer Championship bewiesen hätten, was für Rückstände sie aufgeholt haben mit 29 Punkten im dritten Viertel noch drehen und sowas alles, hätte normalerweise auch dieser Satz gar nicht so gelten können. Dadurch gilt er vielleicht nicht mehr ganz so. Trotzdem gilt er für mich im Generellen. Baseball ist dieser eine Sport, wo wirklich ein einziges Inning alles verändern kann. Und das habe ich jetzt auch in der Deutschen Baseball-Liga gesehen, das habe ich mal live im Stadion erlebt. Und das ist ja sowas, ne? Wenn du 9-1 zurückliegst und eigentlich ist es vorbei und es klingt so, als ob du, wenn du im Fußball 9-1 zurückliegst, gewinnst du nicht mehr 11-10.
Nee, das...
Aber im Baseball geht's.
Ja, weil du brauchst halt diesen einen Spark, dieses, ja, auch dieses Gefühl der Hitter, ne? Das ist ja, glaube ich, auch einfach sehr... Das darf man nicht vergessen. Es ist ja eigentlich physikalisch unmöglich, auf einen Pitch zu reagieren, weil der viel zu schnell auf dich zukommt, als dass du reagieren kannst. Das heißt, du musst natürlich schon dich vorbereiten, was ist das für ein Pitcher, was wirft er gerne, wann wirft er was. Und trotzdem musst du richtig spekulieren, blöd gesagt. Und wenn du da halt ein gutes Näschen einfach hast und wenn du da gerade irgendwie im Kopf des Pitchers drin bist und nicht nur des einen Pitchers, die haben ja dann auch gewechselt, im Kopf von ein paar Pitchern, dann hast du halt einen Lauf, ne? Und dann triffst du gut, dann triffst du die Lücken im Infield oder im Outfield und bap, 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 auf einmal, ne, bist du wieder dran und das ist halt, das kann dann halt richtig schnell gehen und dann kriegt die Defense auf einmal keine Outs mehr hin und bei der Offense funktioniert alles und genauso kann es ja anders gehen. Also im Endeffekt lief es 7 Innings komplett gegen die Giants, haben nur einen Run aufs Board bekommen und auf einmal eskaliert's halt. Das ist halt, ja, das gibt's halt eigentlich fast nur im Baseball sowas, dass du innerhalb so kurzer Zeit so einen dollen Rückstand aufholen kannst.
Wie wurde es beendet? Durch einen schönen Home Run oder irgendwie sowas? Oder,
mit einem Walk-off Grand Slam, also besser kannst du ein Spiel nicht beenden. Also Bases loaded und wenn du das Ding dann in die Zuschauer jagst, das ist besser geht's nicht. Also das ist dann High-End.
Ach, krass. Ja, geil. Also schöne Geschichte. Ist auf jeden Fall auch etwas, was diesen Sport, glaube ich, echt so faszinierend macht. Wir sind ja mitten in der Saison so langsam kurz vor, glaube ich, hier Draft Break und sowas alles, aber ist die Liga insgesamt gerade in einer Verfassung, wo du sie spannend findest? Kannst du uns einen kleinen Überblick darüber geben, wie es gerade so aussieht?
Ich finde sie total spannend, weil du hast ein paar Überraschungen, ein paar Wechsel in den Divisionen. Wenn man jetzt die Yankees-Division zum Beispiel nimmt, hast du die Tampa Bay Rays, die total in Schlagdistanz der Yankees sind. Die Tampa Bay Rays, die total anders, sag ich mal, spielen. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an dieses Moneyball einfach. Oder beziehungsweise, einfacher gesagt, im Baseball sagt man get him on, get him over, get him in. Und egal wie, komm auf Base. Die haben, glaube ich, die höchste On-Base-Percentage von allen in der Liga. Das heißt, die kommen am meisten auf Base. Und dann hast du zum Beispiel so einen Chandler Simpson. Der Typ ist halt genauso schnell wie Flash. Der klaut dir halt, der kommt auf die erste Base mit irgendeinem Bloop Infield Single, aber der ist halt so schnell. Dann klaut er zwei Bases. Und dann reicht's halt, wenn du irgendwie wieder so einen dreckigen Flyball irgendwie und dann läuft er heim oder, weißt du, dann hast du einen Run auf dem Board. Und die haben klar mit Junior Caminero jemanden, der ein absoluter Homerun-Hitter ist, aber die haben jetzt nicht so diese, wie die Bronx Bombers, die Yankees oder auch die Dodgers mit Otani und Freeman, gut, Mookie Betts nehme ich jetzt da mal ein bisschen raus, der hat ein bisschen Power verloren, aber weißt du, die machen das ein bisschen anders, bisschen ähnlich wie die Blue Jays eigentlich letztes Jahr auch. Und Das ist zum Beispiel was, die Blue Jays, die kommen langsam. Du hast in der American League Central hast du die Chicago White Sox auf der 1 stehen, was unfassbar ist. Also die waren jetzt, keine Ahnung, gefühlt 10, 15 Jahre ein absoluter Non-Event. Das war, also die haben, da war immer nur die Frage, wann sie die 100 Niederlagen vollkriegen. Nicht ob, sondern wann und wie schnell. Ja. Und auf einmal ein Turnaround. Wir hatten es schon mal mit Murakami, wo auch Mitspieler gesagt haben, das ist so dieser Spark, dieses Puzzle-Piece, das irgendwie gefehlt hat. Und auf einmal hast du bei den White Sox zum Beispiel mit Miguel Vargas, wo Experten schreiben, das ist ein MVP-Kandidat. So, der wurde von den Dodgers dahin getradet und war, da gab's so Bilder, wo er voll traurig im Dugout sitzt letztes Jahr und so richtig so, oh, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße hier. Und der ist jetzt mit Murakami so der Guy und nicht nur der, auch ein paar andere, so 4, 5 Hitter haben die halt auch wo du halt auch endlich mal Offense-Power hast, weil die Pitching bei den White Sox war letztes Jahr auch ein bisschen stabiler schon und es passt jetzt auch. In der American League West ist auch ein bisschen ein Shake-Up. Die Astros haben so ein bisschen so ein Generational-Wechsel, was irgendwann mal erfolgen muss. Weil
das heißt, wollte ich jetzt sagen, dieser alte Titelkandidat wird dieses Jahr erstmal keine Rolle spielen?
Ich denke nicht. Natürlich haben sie ein paar Spieler, die gut sind, die richtig gut sind. Jordan Alvarez zum Beispiel. Aber du hast halt einfach viele neue Gesichter und so ein Umbruch gehört halt dazu. Wenn du halt es nicht so machst wie die Dodgers, oder die Yankees kein Rebuild, sondern Reload. Und die Astros machen halt eher ein Rebuild. Und in ein paar Jahren werden die bestimmt wieder eine schlagkräftige Truppe beisammen haben. Aber die machen es halt ein bisschen konservativer wie andere. Und ja, da führt gerade Seattle die Division an.
Ist schon eine Überraschung, ne?
Also für mich, muss ich dir ehrlich sagen, eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, warum jeder sagt, es ist eine Überraschung. Die haben letztes Jahr in der ALCS, also die waren ein Spiel, ein Out entfernt gefühlt vom, also die waren in Game 7 gegen die Blue Jays.
Stimmt.
So, ja. Also deswegen verstehe ich das nicht, warum das so eine Überraschung ist, weil die haben Top-Pitching, die haben ihre Hitting-Pieces behalten mit Julio Rodriguez, mit Josh Naylor, Randy Rosarena. Das ist für mich eine super Mannschaft. Die haben das letztes Jahr, wie gesagt, in die American League Championship Series geschafft. Konnte man schon, also ich habe auf jeden Fall mit denen gerechnet, weil die jetzt auch nicht irgendwie ein Sellout gemacht haben im Sommer oder sowas. Und deswegen ist es für mich, ist da eher die Überraschung, dass die Oakland A's zum Beispiel auf der 2 stehen. Die Division ist aber allgemein ein bisschen schlechter, muss man auch sagen. Wenn man sich die Records ansieht, das ist halt divisionsabhängig. Große Überraschung für mich ist die New York Mets, die einfach nicht unten rauskommen.
Das ist krass, ey. Da bin ich auch so. Ich höre jetzt ein paar Jahren schon, dass das immer eines der teuersten Teams ist, dass die immer besonders mit aller Macht versuchen, erfolgreich zu sein, und es klappt Jahr für Jahr nicht, ne?
Ja, ich glaube, dass das halt so ein bisschen der falsche Ansatz ist. Ich glaube, dass da ein bisschen zu viel Geld für einzelne Spieler bezahlt wird, anstelle, dass man halt guckt, ein ausbalancierteres Team zu bekommen. Die haben super Spieler, die haben Francisco Lindor, die haben Luis Robert Jr. dazu geholt, Soto. Aber das bringt dir halt erstmal nichts, wenn das halt nicht klickt. Vor allem die Offense, Pitching ist ordentlich. Ist Top 10 in der Liga. Aber du hast halt einen Bo Bichette gesigned, der wird wahrscheinlich nicht mal einen Gymnastikball treffen, gerade gefühlt. Dann hast du aber auch so Sachen, da gab es jetzt letzte Woche, glaube ich, einen Vorfall, oder das heißt ein Vorfall, aber da hat Juan Soto, ist die Baseline halt nicht Vollgas runtergelaufen. Dann hat der Second Baseman, hat den Ball so gebobbelt, und er hätte halt auf die First Base kommen können, ist aber nicht ordentlich gelaufen und hat First Base deswegen nicht bekommen. Und am gleichen Tag, glaube ich, oder einen Tag vorher, war eine ähnliche Situation mit Otani, und der sprintet halt mit aller Macht an die First Base und kriegt halt einen Infield Single. So, und dann hast du halt zwei 700 Millionen Dollar Verträge. Der eine spielt bei L.A., und grindet das Ding halt aus, obwohl er noch pitcht zugleich. Und der andere verdient 800 oder sowas. Und das sind schon so Sachen, das ist dann auch ein bisschen Teamführung und so ein bisschen, ne, wie wird der Club geführt? Wie, was für ein Spirit ist da? Wie viel möchte man auch für seine Teamkollegen? Klar.
Das ist der Punkt, oder?
Auf jeden Fall, und wie, ne, das in wahrscheinlich 100 Fällen passiert das zweimal vielleicht. Vielleicht nur dieses eine Mal. Aber dann passiert das halt, und dann fliegt es dir halt um die Ohren, wenn du dann den Kopf nach unten machst und gar nicht siehst, was der Second Baseman macht und gar keinen Druck auf den ausübst, so, weißt du? Und das fällt dir dann halt auf die Füße, und das passt dann auch genau in das Bild, was die Mets gerade abgeben. Mir tut's auch leid, weil die haben viele nice Spieler. Mein Lieblingsspieler ist Francisco Lindor. Das ist einer meiner Lieblingsspieler allgemein, weil ich den total cool finde und der auch da dafür durchs Feuer geht und alles. Aber ja, da hapert's noch, und ich glaube, da muss man tiefer ansetzen.
Ja, klingt auf jeden Fall nach keiner guten Sache. So, ist ein bisschen auf jeden Fall ein ehrlicher, also ein Wurm drin, den du nicht gelöst kriegst, indem du einfach neue Spieler dazu holst, sondern den du gelöst kriegst. Und das ist das Ironische dabei, wenn du dir anguckst, wie Teams Titel gewinnen. So, und es gibt ja zwei Sachen. Entweder du machst es auf Daten basierend, weil sie bestimmte Leistungen bringen, oder du machst es über den Teamcharakter und sorgst dafür, dass dadurch vielleicht eine gewisse Stärke und Kraft im Team entsteht, die du so nicht messen kannst. Und das scheint ihnen zu fehlen.
Ja, du musst über beides kommen im Baseball, sage ich. Also ohne Teamcharakter und ohne, dass jeder an sich glaubt und jeder für den anderen laufen will, wirst du es sowieso nicht hinkriegen. Und eine gewisse Philosophie auch, weißt du? Also da bei den Mets zum Beispiel, ich fand es ein Riesenfehler, Pete Alonso, dass die den nicht geresigned haben, sondern dass sie ihn haben gehen lassen, weil der ist beliebt bei den Fans, der ist schon einige Zeit, der wurde von den Mets gedraftet, weißt du? Und den lässt du halt gehen. Und das ist halt sowas, das kann ich nicht verstehen. Und da macht halt auch das Management dann keinen guten Job. Und wenn du dann halt nach LA guckst, wo die Spieler auf Gehalt nicht verzichten in dem Sinne, aber wo es nach hinten geschoben wird, damit andere auch verpflichtet werden. Und dann ist das halt, ja, oder Atlanta, die zahlen gar nicht viel. In Atlanta, keine Ahnung, der Ronald Acuna läuft jetzt nicht mit einer 500 Millionen auf 10 Jahre verteilt rum. Ja, ist so.
Ja, ja.
Ne?
Ja, ja, ja.
Und die kriegen es trotzdem hin. Philly ist ein ähnliches Problem wie bei den Mets. Es ist nur, dass die Qualität nicht ganz so hinkt und dass sie einen Clubhouse-Leader, einen Bryce Harper haben, der halt einfach, ja, wie soll man sagen, Bryce Harper ist Bryce Harper. Aber das fehlt an ein paar Ecken. Und ja, für mich aber trotzdem eigentlich die beste Division gerade ist die National League Central mit Milwaukee, St. Louis, Cubs, Pittsburgh und Cincinnati. Die ist am ausgeglichensten und die finde ich super spannend, weil da kann sich jede Woche ein bisschen was verschieben. Die Milwaukee Brewers war auch abzusehen, marschieren zwar ein bisschen vorne weg, aber zwischen Pittsburgh und St. Louis und Chicago wird sich, glaube ich, entwickelt sich ein spannender Dreikampf um eine Playoff-Position. Und das finde ich cool, weil das sind auch, finde ich, drei Franchises, die sehr traditionsreich sind und Fanbases haben, die nach Playoffs lechzen und auch interessante Spieler haben. Pittsburgh mit Paul Skeens, ganz klar, der Pitching-Superstar. Die Cubs, die einen Reload gemacht haben, und die Cardinals, die so ein bisschen unterm Radar fast irgendwie sind, aber irgendwie Spiele gewinnen.
Ja, spannend. So oder so, wir sind in einer Liga, die jetzt gerade nach ein bisschen über 60 Spielen so kurz vor Halbzeit ist, würde ich sagen. Wir sind in der Nähe von Halbzeit. Das heißt, wir werden es weiter beobachten und in den nächsten Wochen, wenn wir hier wieder hier sind, werden wir sicherlich auch mehr darüber erfahren. Ihr habt jetzt auf jeden Fall ein paar Teams, mit denen ihr bei MLB The Show reingehen könnt, wenn ihr wollt, und oder euch einfach die Sachen anschaut. Was wir auch immer machen, ist ein kleiner Blick in die DBL und da kann ich ein bisschen Reiseberichte machen, die recht kurz waren für mich. Du warst nicht in der Stadt, ich war in der Stadt. Also habe ich gedacht, Entschuldigung, ich gehe zu den Hamburg Steelers und habe es gemacht, habe ein bisschen Leute eingeladen und habe mir sogar zweimal Spiele angeguckt, die insgesamt sehr viel Spaß gemacht haben. Gegen Cologne zum Beispiel war es so so ein schönes Abendspiel mit ein bisschen Wind und Wetter, leider verloren. Was die Gesamttabellenkonstellation aber auch so ein bisschen hergibt, denn wir sind ja kurz vor Break, bevor die Interleague beginnt. Das heißt, in der Liga selber sind es ja zwei Staffeln Nord-Süd mit jeweils 6 Teams, die nach jetzt dem ersten Teil der 20 Spiele, die gespielt werden, dann sich aufteilen in die oberen 3 und unteren 3, die dann gegeneinander spielen. Und dort ist es insgesamt noch recht spannend an manchen Stellen, muss man mal ehrlich sagen. Während im Süden Heidenheim Tabellenführer ist, 15-3, Regensburg 13-5, beide wohl das schaffen, ist um Platz 3 so ein Zweikampf ausgebrochen zwischen Mainz und Stuttgart, die sich dort um den letzten Platz bekämpfen. Und Ich muss kurz da jetzt mit reingucken, weil ich nämlich mir das alles eben gerade schon angeguckt habe. Sind aber in Fernduellen mit Paarung gegen Regensburg und Heidenheim quasi so auf dem Weg. Eine von beiden muss man sie holen. Also im Moment Mainz mir kurz vor Stuttgart. Da unterscheidet sich ein Vorteil Mainz, um Dritter zu werden und mit in das Ganze mit reinzurutschen. Im Norden ist es sogar noch spannender. Ich weiß nicht, inwiefern du im Urlaub das alles ein bisschen mit beobachtet hast, aber Bonn hat zum Beispiel jetzt Dortmund auch zweimal deutlich geschlagen, steht mit 15-3 vorne, die sind durch. Die Hamburg Steelers haben aber zwei Spiele gegen Paderborn verloren. Und das macht die Konstellation jetzt recht spannend im Norden. Denn sie stehen mit 12-6 da, Paderborn mit 11-7 und auf 4 Köln mit 10-8. Haben wir uns nicht so vorgestellt, glaube ich.
Ja, das ist spannend, aber davon lebt es ja. Das wäre ja langweilig, wenn du vorneweg zu viele hast, die weglaufen. Natürlich für Fans dann, die da mit drin hängen, ist das natürlich ein bisschen Nervenkitzel. Aber am Ende braucht man den im Sport, oder?
Ja, vor allen Dingen, ja, aber ich bin diese Saison nah dran. Und jetzt schlägt natürlich mein Herz für die Steelers und das ist jetzt hier rein subjektiv und auch gefährlich, wenn du siehst, dass die Steelers jetzt am letzten Spieltag noch zwei Spiele machen in Bonn. Zweimal. Samstag und Sonntag. Wenn sie beide verlieren, wird es nochmal richtig eng. Denn Paderborn hat zwei Auswärtsspiele in Hünstetten. Die sind Vorletzter und auch relativ weit abgeschlagen. Und Köln spielt einmal zu Hause und einmal auswärts gegen Dortmund. Und die kriegen jede Woche hoch zweistellig. Das heißt, es wird nochmal, also wenn Hamburg beide Spiele verliert, wird es nochmal richtig, richtig eng um diesen dritten und vierten, um diesen dritten Platz. So, dann, und da bin ich jetzt raus, ne, müssen wir mal gucken, wie das direkte Duell zwischen Köln und Hamburg zum Beispiel aussieht. Aber es bleibt spannend. In 4 Wochen werden wir wissen, weil dann sind wir auch in dieser Interleague. Du hast ja, ich weiß nicht, diese Saison, glaube ich, hast du schon ein Spiel gesehen irgendwo?
Nee, doch.
Aber du hast,
doch, in Regensburg eins.
Ja, und du hast eins gespielt, in der zweiten haben wir schon ein bisschen ausgetauscht. Aber wenn du das so siehst, es riecht so dann doch so nach Favoriten, dass Bonn und Heidenheim im Moment die Teams sind, die da durchgehen, ne? Obwohl diese ganze Liga ja auch schon gezeigt hat, dass da trotzdem jeder auch irgendwie jeden schlagen kann, wenn es darauf ankommt.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, so eine Regular Season ist ja jetzt nicht so lang wie in der MLB, aber trotzdem einfach dann spannend zu beobachten, so ein bisschen. Na, am Ende des Tages sind die Playoffs das Wichtigste. In der Regular Season geht es im Endeffekt nur darum, dass du dir ein gutes Gefühl holst und dich einspielst und dich für die Playoffs qualifizierst. Und dann bei den Playoffs startet wieder alles bei Null. Da bringt dir dein Rekord von 15-3 oder von 12-6 oder was auch immer, bringt dir halt nichts. Weil du musst dann halt die Spiele in den Playoffs trotzdem erstmal spielen. Und da kann wieder alles passieren. Da kann ein Pitcher auf einmal Dünnpfiff kriegen, da, oder weiß der Kuckuck was, oder einen schlechten Tag haben, und deswegen gerade halt natürlich ist es wichtig, Erster zu werden, zum Beispiel, um eine vermeintlich bessere Ausgangslage dann in den Playoffs zu bekommen. Aber am Ende, Hauptsache, du kommst in die Playoffs, und gerade für Teams wie Hamburg natürlich, hoffe ich natürlich auch, dass die den zweiten Platz verteidigen und dann einfach gut in die Playoffs starten. Und ja, weil ich glaube, Hamburg ist schon auch, ist einfach eine große Stadt, eine wichtige Stadt auch in Deutschland, und jede Sportart, die erfolgreich in Hamburg ist, genießt einen gewissen Spotlight und eine gewisse Aufmerksamkeit einfach. Und da wäre es natürlich, glaube ich, für Baseball auch einfach gut, wenn da ein bisschen, wenn die Hamburg Steelers auch erfolgreich sind. Ich glaube, da würde die ganze Liga davon auch ein Stück weit profitieren.
Ja, das definitiv. Und das, dann setze ich jetzt meine Patriotismusbrille aus Hamburg auch nicht mehr ab an der Stelle. Ich finde, wenn wir Playoffs im Baseball oder eine Finalrunde haben in Deutschland, dann muss Hamburg dabei sein.
Könnte man ja dann auch mal in ein paar Jahren drüber sprechen, ob man nicht im Playoff-Spiel im Volksparkstadion abhält.
Wird höchste Zeit. Fangen wir mal mit einem Tor an und so. Aber eigentlich, und näher, eigentlich, ja, nee, eigentlich möchte ich, dass das da hinten, aber da ein paar Tribünen anbauen, obwohl die ja vielleicht noch umziehen müssen und sowas alles.
Oder man baut ein Gerüst, also ein Stadion auf, am Heiligen Geistfeld.
Ja, genau, wäre vielleicht auch eine Idee. Mal gucken. Da könnte man auch sicherlich noch was draus machen.
So Field of Dreams mäßig.
Ja, genau. Worst-Case-Szenarien im Norden auf jeden Fall aus Hamburgs Sicht. Also die können alle auf 12 und 8 gehen und dann, ne, kann es auch noch die Hamburg Steelers erwischen. Also habt es im Auge, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bin ein bisschen drin, es macht ein bisschen Spaß wieder. So, und ich war jetzt auch, wie gesagt, ein paar Mal bei den Steelers und das werdet ihr in eurer Region, wo ihr seid, auch mit euren Teams haben. Das ist einfach ein schönes Community-Gefühl da. So, ich habe das auch das Gefühl, auch wenn man sich nicht kennt, ist es so, als ob man sich immer grüßt, wie in so einem, weiß ich nicht, wie sich einfach so gehört. So, man ist zusammen für die Sache hier. Es macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben noch einen kleinen letzten internationalen Ausblick, glaube ich, ne? Denn es gibt so eine, und ich wusste davon nichts, dass es das gibt, aber auch von der Teamzusammenstellung, aber es gibt auch eine Champions League, die sich angekündigt hat. Was hast du ein paar? Hast du ein paar Infos dazu bekommen?
Von dir, ja. ja, ich finde super. Also dann kann man sich natürlich auch als Deutschland mit internationalen Teams messen, mit anderen aus Europa und auch mal sehen, wie wird da gearbeitet, wie wird da gespielt. Das ist, glaube ich, auch immer wichtig zu sehen, wie in anderen Nationen, wo vielleicht der Baseball ein bisschen größer oder besser ist, zu sehen, was ist denn da los? Dass man da einfach auch manchmal... Ich auch von eigenen Vereinen, wo ich gespielt habe, zum Beispiel mein letzter Verein, die haben gedacht, sie machen alles sehr richtig. Und wenn du halt von außen kommst und weißt, dass es woanders aber anders gemacht wird, dann glaube ich, ist es schon immer mal nicht schlecht, wenn man über den Tellerrand hinausguckt oder wenn man dazu eingeladen, schrägstrich aufgefordert wird, auch mal zu gucken, wie läuft's denn da? Vielleicht machen wir vieles schon richtig, aber vielleicht können wir noch mehr, noch richtiger machen, um noch einen besseren Baseball einfach anbieten zu können für die Spieler und natürlich aber auch für die Zuschauer. Und ich glaube, dass da alle von profitieren können. Und ich weiß nicht, ob sie die gleiche Champions League-Hymne wie im Fußball haben. Kann man ja nicht.
Ach, weißt du, ich mag ja allein daran einfach schon diesen internationalen Vergleich, ne?
Ja.
Und natürlich, wenn man sich mit Baseball hierzulande und auch wahrscheinlich in Europa beschäftigt, dann ist das ja ganz oft trotzdem sehr viel Community und sehr viel auch getragen von der Bubble, in der das Ganze stattfindet. Aber genau darin ist ja auch irgendwie die Freude, dass du dann dir darüber hinaus halt noch einen Traum erfüllen kannst, um mal international zu spielen, so. Muss ja eigentlich auch das Ziel sein, wenn du irgendwie so antrittst in all diesen Ligen, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir da mit Heidenheim und Bonn gute Vertreter haben. Ich glaube, auch zum Beispiel die Legionäre, ich weiß nicht genau, was die Kriterien dafür waren. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, das Abschneiden der letzten Jahre oder keine Ahnung, aber ich sag mal, wenn du jetzt da Bonn und Regensburg hingeschickt hättest, hättest du auch nichts falsch gemacht, weil natürlich Regensburg einen super Standort auch einfach hat, ne, und ein tolles Stadion und super Facility, um auch Deutschland da gut zu repräsentieren. Ich möchte jetzt Heidenheim da um Gottes Willen nichts absprechen. Ich kenne jetzt nur die Regensburger Verhältnisse und weiß, dass Regensburg grundsätzlich ein hohes Ansehen genießt aufgrund der Facilities, die sie dort haben. Und ja, dann hast du die Holländer, die Italiener, ein spanisches Team und ein tschechisches Team. Und da bin ich mal gespannt, wie das aufgezogen wird und von
der Übertragung. Beobachten. Ja,
also.
Wir werden es beobachten. Wir werden es beobachten. Wir wollen euch heute auch hier nicht überladen, das mit Themen, denn ihr habt jetzt schon genug zu gucken. Aber so ein kleiner Ausweg auf diese Champions League werden wir auf jeden Fall dann auch beim nächsten Mal sicherlich noch mit einsammeln. Wir müssen uns auch mal über die anderen Ligen unterhalten, was in Japan los ist und so. Das würde mich hier auch auf jeden Fall mal interessieren. Aber das verschieben wir einfach auf die nächsten Folgen. Ich glaube, wir machen mal ein bisschen Deckel drauf. Denn das hier ist ja auch ein Podcast, der euch dabei helfen soll, ein kleines bisschen Gefühl für Baseball zu bekommen. Wenn ihr nah dran seid, wird ihr vieles von dem wissen, was wir euch erzählen. Wenn ihr hier zuhört, weil ihr Bock habt, euch damit zu beschäftigen, hoffen wir, dass wir euch einen kleinen Überblick geben. Den werden wir in zwei Wochen in der nächsten Folge auch wieder für euch bauen. Dann kann ich schon mal so viel erzählen, wird es ein bisschen um Filme gehen. Um was Baseball und Film miteinander zu tun hat. Und nein, wir werden nicht nur über die Cleveland, Indianer von Cleveland oder Major League, wie er hieß, sprechen. Da gibt's noch mehr. Wisst ihr?
Da gibt's ein paar andere gute. Kennt.
Ja, genau. Das ist unser anderes Thema. Heute erstmal, Julian, danke für die Zeit. Wir müssen mal gucken, wie es bei dir so in den nächsten Wochen aussieht, ne? Wann der Profimodus wieder bei dir einschaltet. Aber du wirst uns auf dem Laufenden halten, wenn es um Baseball geht. Da freue ich mich sehr drauf. In zwei Wochen wieder Base on Balls. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir Julian Pollersbeck. Danke euch. Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
A narrative by Keats Noir.